Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Fehnhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Der Elefant im Raum.
Der Elefant im Raum ist schon da. Sehr gut. Hallo, ihr Lieben.
Hallo zusammen.
Hallo, Alexander. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön, euch endlich wiederzusehen. Ich konnte es kaum erwarten.
Ja, wie ist es dir gegangen? Mensch, wir haben uns letzte Woche gesehen auf einer Veranstaltung. Da haben wir uns persönlich gesehen. Das war richtig, richtig gut. Wollte ich dir nochmal sagen. Es hat Spaß gemacht. Toller Talk von dir.
Vielen Dank. Es war schön, euch Elefanten dann mal in Natura und live zu sehen und dass wir da so schön vereint waren auf der Veranstaltung, die eigentlich sehr, sehr cool war, wo sich alles rund um Sales gedreht hat. Da waren wir schon quasi wie so ein ganzes Elefantenteam, das sich alle im Rüssel hinten angehakt hatte. Tolle Truppe.
Ja, vielleicht ist das eigentlich schon der Anfang von unseren Elefantenrunde.
Ja, genau.
Das hat es sich schon ein wenig angefühlt.
Die Schwergewichte der Branche, zumindest
inhaltlich. Ja.
Alexander, wir müssen über Schwergewichte nochmal sprechen.
Ja, muskulärer Natur natürlich. Wenn einer Tiefgang hat.
Ich habe gehört, dass Elefanten bei der weiblichen Runde nicht so gut ankamen als Begriff.
So. Ja, wir hatten ja auch hier einen ersten Talk mit dir zum Thema Acquire. Vielen Dank nochmal. Im Nachgang und auch währenddessen ist uns aufgefallen, das ist ja so krass viel Input, was du da gegeben hast. Das war wirklich Wahnsinn. Also wer sich die Episode gerne nochmal anschauen mag, können wir wirklich an dieser Stelle nur empfehlen. Allerdings Fokus, Augen und Ohren auf. Ja, da kommt extrem viel Input. Ja, und das Spannende ist ja, jetzt habe ich dich ja nun kennengelernt und wir haben jetzt schon die eine oder andere Stunde gesprochen. Und das ist ja wirklich beeindruckend. Also du bist ja wirklich ein, man gibt dir was hin und paff, kommt direkt ein Feuerwerk. 1 Million Ideen, auch zum Projekt Elefant im Raum übrigens. Also da können wir, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, was wir da alles noch machen. Wir wollen heute ein paar Fragen aus dem Publikum mit dir besprechen. Bist du bereit?
Oh ja, ich freue mich. Es kann losgehen.
Ja?
Knopfdruck.
Auf Knopfdruck. Sehr, sehr gut. Und zwar kommt die erste Frage von Patrick. Der fragt, inwiefern hat der Rückgriff auf konventionelle Verkaufstaktiken während der Akquisephase innovative Ansätze zur Marktdurchdringung behindert?
Innovative Ansätze zur Marktdurchdringung. Oh, jetzt wird's spannend. Ich glaube, das lässt sich sehr gut kombinieren. Das sind sogenannte Sprunginnovationen. Man macht was auf einem gewissen Level und wird immer gut und dann kommt ein neuer Impuls und der setzt einen obendrauf. Ich glaube, das Wichtigste ist, das mitzunehmen, diese Innovation zuzulassen, aber dennoch, sage ich mal, dieses Framework der klassischen Ansätze irgendwo doch mitzunehmen. Weil alles braucht immer eine Struktur, selbst wenn es neue Sachen sind. Wäre es immer so ein schön Schopenhauers Worte, du musst erstmal zerstören, um dann neu wieder aufzubauen. Am Ende landest du eh wieder an der Struktur. Ja, es lässt sich vereinbaren. Du bräuchtest aber mindestens einen im Team, der innovativ denkt und auch die Power hat, das zuzulassen. Wenn du dann sagst, wir halten an starren Systemen fest, weil das ist so und so, dann wird es schwierig. Aber ich kann nur sagen, permanentes Weiterentwickeln machen wir ja auch. Man sollte da immer zumindest, was ich da empfehle, ist der Feedback-Kanal. Am besten immer den User, der gegenüber, den Opponenten, den potenziellen Kunden befragen in regelmäßigen Feedback-Schleifen, weil da kommen eigentlich immer die coolsten Ideen, muss man wirklich sagen, die man dann mit einbauen kann. Ich kann da auch ein ganz gutes Beispiel sagen. Wir haben ja so einen tollen Mechanismus, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, eine Visitenkarte, dann scanne ich die ein und dann kriegt er einen Opener am nächsten Tag und wird nochmal nachgefragt. Und da gab es mal ein sehr tolles Feedback, dass einer sagt, oh, das ist mir jetzt hier zu viel, dass ich jetzt hier so und so viel krieg und so weiter. Und daraus habe ich auch gelernt und habe gesagt, hey, weißt du was, ich teaser das an und da ist ein Button, ich hole mir die Einverständnisse. Ja, willst du eigentlich, dass ich dir noch ein bisschen mehr erzähle? Also angeteasert, in Short und dann muss der selber auf den Button drücken, damit er mehr erfährt und mehr Inhalte bekommt. Das heißt, da war eigentlich so ein Failure, ein vermeintlicher Failure, hat mir geholfen, da eine kleine Innovation reinzubringen, obwohl ich ja eigentlich erstmal meine ganzen Dinger da machen wollte. Also von daher, wenn Augen und Ohren offen halten, musst du ja gucken, wenn was cooler ist, sofort adaptieren.
Ganz einfach. Du hast zwei Wörter gesagt, Innovation und zerstören. Mhm. Und also ich bin ein leidenschaftlicher Innovationsmensch. Mhm. Und die letzten 10 Jahre, dass ich Innovation vorangetrieben habe in Unternehmen, habe ich etwas gelernt. Ich werde niemals mehr Innovation in meinem Leben machen. Und genau aus diesem Grund, dass du gesagt hast, zerstören. Und wenn ich dann so schaue, was waren für mich immer so die Probleme? Wenn ich dann mit ein neues Idee gekommen bin, ja klar, okay, das hat dann wunderschön ausgesehen, das könnte man einführen, bla bla bla. Aber an einem Punkt habe ich herausgefunden, Innovation, das heißt, alles was bisher war, ist Kacke. Und das muss zuerst mal zerstört werden. Und das ist eigentlich... was mir dann so viel Energie gekostet hat, um diese Innovation einzuführen. Und wenn ich dann mich heute überlege, möchte ich überhaupt keine Innovation mehr machen? Ja, klar, das möchte ich schon. Nur nenne ich es nicht mehr so. Heutzutage nenne ich das Optimierung. Mhm. Weil Optimierung, das bedeutet für mich, das ist eine Wertschätzung von was bis heute gewesen ist. Und man könnte immer etwas verbessern, wie klein oder wie groß auch immer. Was sind so da deine Erfahrungen damit gewesen, Alexander?
Da hast du was sehr Schönes gesagt. Da blicke ich mal zurück auf meinen Berufsanfang. Ich war ja Unternehmensberater und habe da Innovationsmanagement bei einem der größten Konzerne Deutschlands gemacht. Und das war auch mit der Grund, warum dann irgendwann der Spin-off herauskam, weil du kannst die tollsten Konzepte und Ideen und Sonstiges haben, aber du schaffst es niemals zu implementieren oder wenn mit Zyklen von 5 bis 10 Jahren. So, und das wollte ich schneller machen. Ich wollte schneller die Ergebnisse haben und bin dann auch selber rausgegangen. Spin-off mit dem digitalen Kundenkontakt, Interaktion, iFeedback, direkte Rückmeldung. Das war eigentlich genau dieser Punkt, weil ich dann das umsetzen wollte und es sehen will. Und wenn ich sage, die erfolgreichsten Unternehmen, siehe Amazon, die machen am Tag mehr als 1000 verschiedene Tests auf ihrer Webseite und sonstiges, Pappenfarben, Größe und so weiter. Und nur so kommst du vorwärts. Und wenn ich das mal aus unserer Praxis sehe, bei den LinkedIn-Posts, die wir machen, vor allem Sponsored-Posts zur Lead-Generierung, kommt es auf jedes einzelne Wort an. Ob der Button eine Rundung hat oder hier, ob da steht jetzt klicken oder hier klicken und so weiter. Jedes einzelne Wort und die Kombination von da, sind riesen vielfältige Kombinatoriken, muss man ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert. Also ich sage immer nur A, B, so wie Alexander Bauer. A-B-Tests ist auch nur eine Innovation ausprobieren. Ja, also deswegen irgendwo so ein minimales Geschichte, also ich sag mal mindestens mal 5%-Regel, sollte man immer ständig die Möglichkeit haben zu tunen. Und was du natürlich eben gesagt hast, sind diese Sprunginnovationen, wo es von einem Sprung auf den nächsten gibt, wo richtige Substitute gibt, wo es von der Schreibmaschine zum Computer. Das zerstört jetzt erstmal ganze Industrien oder verkleinert sie, bis die sich wieder transformieren und hinkommen. Und Gleiches haben wir im Sales. Katharina, wir hatten es ja auch eben mit den einzelnen Phasen, die wir haben vom Random Sales. Wir treffen uns hin zu dem Hard Selling und dann hin zu dem Demand Driven. Hey, gucken, schnell erkennen, welches Bedürfnis hast du, was biete ich an? Dieses Matchmaking, wie ich immer so liebevoll sage. Ja, das Strahlen. Wenn du richtig schön strahlst und genau klar, wer du bist, dann kommen auch genau deine Kunden auf dich zu. Das trifft sich dann automatisch. Das ist ja auch so eine Art Innovation, wo manche auf der Strecke bleiben. Und da gibt es noch ein super Sprichwort: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Deswegen sei deine Zeit lieber einen kleinen Tick voraus.
Also das ist gut, dass du das nochmal ansprichst mit den einzelnen Phasen. Also das vielleicht, um euch beide nochmal abzuholen. Also wir haben im Vorfeld ein Gespräch gehabt, wo wir diese drei Phasen in der Historie uns einfach mal angeguckt haben, ne? Also den Bereich des Zufalls, so hups, ich kann irgendwie digital Produkte anbieten und ich kann, wie ich sie anbiete, so ein bisschen verfeinern technologisch. Dann kommen wir in den Bereich des Hard-Sellings, wo wir die Leute zum Checkout prügeln mit irgendwelchen wilden Ja-Strecken und Manipulationen und verkaufspsychologischen Tricks. Das haben wir offline ja schon alles gehabt. Ja, also es ist ja nichts, es ist ja für jemand, der Offline-Vertrieb gemacht hat, jetzt nichts Neues. Und jetzt sind wir ja offline zumindest schon in dem Bereich des bedarfsorientierten Verkaufen. Also wirklich mal gucken, so auf Augenhöhe, was braucht der Kunde, was will der Kunde, wie ist der Entscheidungsfunnel überhaupt und den auch zu respektieren und da auch mitzugehen. Das ist ja die Phase, wo wir online jetzt gerade reinkommen. Und das alleine, Alexander, kann ich dir nur sagen, ist ja so ein krasser Innovationsshift im Kopf. Ja, also zu sagen, okay, das, was wir bis jetzt gemacht haben, müssen wir jetzt einfach mal verändern und da mal neu denken. Das sind ja Welten. Ja, also da brechen ja ganze eigenen Welten zusammen. Ja, die da sagen, oh, das haben wir aber schon immer so gemacht. Ja, oder das steht aber so, das muss aber so aussehen. Das ist wirklich erstaunlich, dass egal in welcher Branche man sich befindet, zum Bereich Innovation oder Change oder Transformation kommst du immer wieder an denselben Kern. Dieses, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, das ist so richtig, wie wir das machen. Wie gehst du mit solchen Mustern um? Also, wenn du Menschen vor dir hast, die sagen, ah ja, Mensch, das haben wir immer schon so gemacht, das glaube ich nicht.
Am besten aufbrechen. Aber das Beste ist überzeugen, aufzeigen, wieso und worum mitnehmen die Leute. Ich meine, das hat man ja auch, dass man, wir sind anders, wir sind ganz anders, bei uns geht das nicht. Aber ich habe ja gesagt, wie beim Arzt, wenn du hinkommst und hast gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein. So. Und aber es kostet schon ein bisschen Überzeugungskraft. Und da ist eher die Frage, das Thema, wir hatten es vorhin auch, Fitting, passt der zu mir? Ist der denn schon auf meiner Höhe oder das, was ich eigentlich anbiete? Oder ist der zu weit weg? Das heißt, muss ich den erst noch abholen und so weit dahin bringen, dann lieber nach hinten schieben in den Funnel. Ich sage nur 12 bis 24 Monate. Der braucht noch ein klassisches Nein, noch einen Impuls nötig. Das kann ja auch ein Reifegrad einfach sein. Ja, dass das noch nicht so weit ist. Und man muss auch ganz klar, ich glaube, das ist dieser Mega-Elefant und das muss man auch erkennen, dass man nicht mit jedem was machen sollte und auch nicht überall sozusagen Sales machen sollte und überall seine Leistung anbietet, auch wenn die anfragen. Dass man das erkennt, hey, eigentlich möchte man ja jedem helfen, der anfragt und um die Ecke kommt. Aber manchen ist halt nicht zu helfen, in Anführungszeichen, beziehungsweise die brauchen erst noch selber einen Schritt dahin. Und dann da zu sagen, okay, nee, du bist noch nicht so weit, hier, geh nochmal einen Reifegrad selber, bleib mal bei uns im Informationsloop gerne, aber du bist jetzt hier noch nicht so weit, da gehört schon ein ganzer Schritt Mut dazu, das zu machen. Aber das ist gut. Das ist gut, dann sind die Ergebnisse auch besser, weil jemand, der nicht willig ist, das bringt dann auch nichts. Und deswegen dieses Thema Fitting sollte auch jeder meines Erachtens vorher machen, weil das ist der Oberfehler, wenn man nicht vorher ein sauberes Kriterienkatalog hat, gesagt, so ist der Kunde zu mir und wenn der Ausschlag so und so ist, wenn er die und die Fragen zum Beispiel so beantwortet, dann ist das ein echt cooler Match. Dann hat man auch, viel mehr Spaß zusammen, sagen wir es mal so. Das Gleiche kannst du natürlich auch für Online-Sales benutzen oder Website-Sales in der Hinsicht. Es nimmt einfach Enttäuschungen, nachgelagerte Enttäuschungen, wirkt das vor. So. Ja, und jeder, der das nicht macht, hat natürlich vielleicht dann ein Problem, weil doch oder der eine oder andere mit drin sind. Ist ja immer schade, wenn es auseinanderdriftet, weil es dann doch nicht gepasst hat und so weiter. Heißt ja immer so schön, darum prüfet sich, wer bindet. So sollte der Kunde auch den Dienstleister prüfen und der Dienstleister auch den Kunden. So, und dann trainiert man auch irgendwann einen tollen Ruf, weil man echt gemeinsame tolle Projekte macht, gemeinsame super Stories kreiert und das ist echt, echt schön. Deswegen, da ist auch ein Elefant, dass vorher dieses Fitting, dieses gegenseitige Abchecken und auch zu erkennen, ob es passt oder nicht, das kann ich jedem empfehlen. Und dann kommen wir auch wieder weg von dem Hard-Selling, weil Hard-Selling heißt einfach stur voraus und das andere ist, hey, ich suche nach wertvollen Partnern, wo dann die Energie sowieso viel besser ist. Das harmoniert, da kommen bessere Ergebnisse raus, man macht mehr gemeinsames Business zusammen, beide Seiten. Viel toller, das ist auch meines Erachtens eine viel schönere und einfachere Quelle, Neukunden zu bekommen. Und dann hat man tolle Success-Stories, die man auch wieder zum Markt bringen kann, vermarkten. Ja, das wäre die kurze Antwort von mir dazu.
Da habe ich eigentlich einen Punkt, was mich sehr wundert. Und für mich ist das vielleicht ein kleiner Elefant im Raum. Aber wenn man so spricht über Fitting und über die Leute zu überzeugen, so etwas, was ich wahrgenommen habe über die letzten 4-5 Jahre, ist, Leute werden immer sensibler zu die Wörter, die verwendet werden. Gendern ist für viele immer mehr angesagt. Dann so Diskussionen zu führen, wenn man andere Meinungen hat oder mal kontroverse Ideen irgendwo im Gespräch reinschmeißt, dann sieht man, dass die Leute sehr schnell einfach mal gecancelt werden, quote unquote. Dass all diese Sachen, die machen es sehr schwierig, um überhaupt jemanden zu überzeugen, weil man muss daar sehr voorzichtig rangehen auf die andere Seite. Wie findest du daar einen fit? Weil einen Teil der Menschheit, für denen ist das wichtig, für einen anderen Teil ist das nicht. Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn es wirklich so um Sprache geht? Weil du hast vorher auch schon gesagt auf LinkedIn, da ist es sehr wichtig, welches Wort verwendest du wo? Das musst du immer so mit AB testen. Was für Änderungen hast du da gesehen über die letzten 5 Jahre?
Mhm. Ist ein sehr, sehr guter Punkt, im Prinzip ähnlich wie Katharina, dass es auch schon ein bisschen Gewandel gegeben hat. Eigentlich ist das Wort auch überholt. Überzeugen heißt über, heißt ja eigentlich zu viel. Natürlich ist es schon gut, dass man den Leuten, wenn man was Gutes macht, ihnen das zeigt. Guck mal, das ist es. Und wir haben auch Expertise, weil wir haben das schon bei dem und dem und dem gemacht. Aber meine Grundtendenz ist, man sollte das sozusagen den Leuten zeigen. Hier ist es. Wenn dir es gefällt, dann nimm es. Lass uns zusammenarbeiten. Wenn dir das und das und das genauso wichtig ist wie mir, dann lass uns zusammenarbeiten. Aber das Geben, ihnen messerscharf präsentieren, damit sie wissen und genau sehen, wo sie dran sind, was sie kriegen und so weiter. Und da bin ich eher ein Freund, also ich persönlich jetzt, weil ich will es den Leuten so schnell und so einfach wie möglich machen, wirklich ganz präzise Wörter da reinzugehen, weil so schwammige Sachen sind heute auch sind nicht hilfreich, wenn da steht, wir sind einer der Besten oder solche Sachen. Das hilft einem nicht, sondern es wäre schon gut, wenn man seine Leistung ganz klar benennen kann. Bei mir kannst du ungefähr damit rechnen, dass du das und das kriegst. Das zeige ich dir, haben wir in den letzten 5 Jahren in den Projekten zum Beispiel so und so viele solche Ergebnisse bekommen. Das ist einfach verdammt hilfreich, sage ich mal so, weil der Kunde muss ja auch gucken. Der hat nicht viel Zeit, der ist auf Webseiten unterwegs, der sucht nach einer Lösung für sein Problem. Und man tut ihm echt einen Gefallen, wenn man ihm schnell die Augen öffnen kann, ob das für ihn passt oder eben auch nicht. Und deswegen ist es echt gut, wenn man zumindest klare Worte reinmacht. Und ich würde natürlich auch lieber eine klare Sprache wählen, aber die sollte halt so sein, dass der Mensch das versteht. Ich bin immer ein Freund von dem Pathos, Logos, Ethos Prinzip, wo wir so eine ganze Geschichte darum gemacht haben, weil genau so denkt auch der Mensch. Man sollte es ihm einfach mundgerecht machen und dann selber entscheiden, ob er davon essen möchte oder einen Probierlöffel und ob es ihm dann schmeckt. Und wenn es ihm schmeckt, dann kommt, kann er reinkommen. Ähnlich wie bei einer Weinprobe. So würde ich das machen. Da geht es ja auch so. Da wird ganz kurz der Wein präsentiert, ein bisschen was er kann. Und was kommt dann als nächstes? Probieren Sie doch mal selber. Darf ich Ihnen mal ein kleines Probierglas anbieten? So, und dann, wenn er Ja sagt, habe ich den ersten Buy-in. Dann habe ich schon mal eine 50%ige Sales-Chance. Und wenn er den ersten Schluck nimmt und so einen kleinen Nicker hat, dann gibt es dann meistens, oh ja, super, danke, die Flasche nehmen wir. Das ist so ein gutes Beispiel. Und Hard-Selling wäre, oh, das ist die beste Flasche dieser Welt. Und dann wird so viel kreiert, so viel Interesse-Tension, dass er dann irgendwie Spannung, jetzt muss ich es mal ausprobieren. Und dann wird er halt meistens enttäuscht, weil er dann doch nicht so toll ist, wie er aufgebauscht wurde. So. Das, dieses stufenweise Herantasten, das finde ich zum Beispiel schon schön. Und da hat sich das Wording tatsächlich geändert oder sollte sich ändern. Aber ich finde trotzdem echt ein Freund, deswegen dieses Pole Position. Du musst ganz kurz erkennen, warum du der Beste bist für einen gewissen Teil, den du anbietest, für ein Problem bei dem Kunden. Und da bitte die Empfehlung an alle, ganz klare Sprache und ganz klar benennen können. Wenn ich das noch nicht kann, muss ich mehr Projekte machen und mehr Erfahrung sammeln, um mir meine Richtwerte rausnehmen zu können. Das wäre eigentlich das Allerwichtigste. Und ein Elefant im Raum wäre es, das nicht zu nennen und auszuschweifen, ja, das kann man nicht sagen und das variiert und so weiter. Als kleinen Tipp, man kann es eigentlich immer benennen. Zur Not nimmt man Durchschnittswerte oder Ähnliches. ich nehme mal das beste Beispiel, wenn ich frage, was ist denn dein durchschnittlicher Kundenauftragswert? Also ja, da gibt es Kunden von 100.000 Euro bis 1.000 Euro Jahresumsatz und so weiter. Ja, aber du kannst natürlich einfach Anzahl der Kunden durch Umsatz nehmen. Dann habe ich zumindest, durchschnittlich mache ich mit einem Kunden 20.000 Euro Umsatz zum Beispiel. Und genauso kann man auch den eigenen Wert, den man bei den Kunden schafft, benennen. Und sollte man zumindest in der Range nennen können. Weil dann hilft man dem Kunden, schneller in eine Schublade reinzuschieben. Reicht mir das? Ist das gut genug? Der Kunde kann ja selber tiefer gehen und Kontrollfragen dann stellen. Wie kommt das zustande und so weiter? Aber das wäre eigentlich das Wichtigste. Und wenn man das jetzt auf Webseiten-Sales bezieht, wäre es natürlich gut, wenn all sowas schon auf einer Webseite steht, erlebbar ist oder ähnliches. So, je mehr man das früher kommuniziert, desto einfacher wird es im nachgelagerten Sales-Prozess. Eigentlich ist das Sales nur Matchmaking. Passt mein Bedarf mit dem, was er mir anbietet? Und sind wir uns sympathisch und passt es auf unterschiedlichen Ebenen? Das heißt, menschlich, inhaltlich und auch vom Ergebnis. Das wäre mein Wunsch an die ganze Sache. Deswegen jeder mal überprüfen. Zwei Fragen gebe ich da immer mit, die man direkt beantworten sollen könnte. Oder man lässt jemand auf die Webseite oder auf seinen Pitch-Deck gucken. Und warum sollte man bei dir kaufen? Und was macht dich so besonders? Worin bist du der Einzigartige? So, und das dann am besten in seinen eigenen schönen Worten, die ganz klar sind. So. Zum Beispiel, nehmen wir das mal im Elefant im Raum. Warum sollte ich mir unbedingt den Elefanten im Raum anhören? Eigentlich ganz einfach, weil hier aggregiertes Vertriebswissen aus, weiß nicht, bestimmt mal 50 Jahren, wenn wir mal unseren Kreis und noch mehr Elefanten, vielleicht sogar 100-jähriger Elefant mit reinnimmt. Das heißt, ich kann mir eine Menge Fehler sparen. Da muss ich nicht selber überall gegen dotzen. Man dotzt schon noch genügend irgendwo gegen, aber die Sachen muss man dann nicht mehr machen. Und deswegen würde ich mir das auf jeden Fall anschauen und für jeden Elefanten dankbar sein, weil der ist eine schöne Illustration im Kopf, wie man das dann sich merken kann. Deswegen sage ich auch immer, im Fehler, wenn man irgendwo gegengefahren ist oder sonstiges, dann weiß man, ich sollte beim nächsten Mal vielleicht langsamer sein und das ist eine tolle Denkhilfe. Und wenn die manchmal ein bisschen Geld gekostet hat, erinnert man sich noch besser dran. Da kommen vielleicht wieder die Synapse zum Elefant, der sich besonders gut an alles erinnert. Also, das war die Antwort dazu.
Ah, sehr schön. Möchte
ein wenig mehr wissen.
Ich habe hier noch eine schöne Frage von Andreas, den sehen wir übrigens auch als Elefantexperten. Können Sie erläutern, wie adaptive Technologien die Akquisitionsphase in einem dynamischeren und reaktionsfähigen Prozess verwandeln können?
Das wird ja immer besser. Sehr gut, das gefällt mir. Kannst du mal den ersten Teil der Frage, wie
adaptive Technologien die Akquisitionsphase in einen dynamischeren und reaktionsfähigen Prozess verwandeln können.
Na super. Ja, eigentlich genau das, was wir machen. Im Prinzip, indem du den Kunden entscheiden lässt und er etwas machen kann, ist diese Phase adaptiv. Bestes Beispiel, um es ganz einfach und pragmatisch zu machen, frage den Kunden am besten über einen Button, wann willst du kontaktiert werden? Sollen wir nochmal in einer Woche sprechen, in 30 Tagen zum Beispiel? Und schon mache ich meinen Pitch oder brauchst du die Information dazu oder dazu? Oder wir hatten es auch Einwandbehandlung. Je nachdem, welchen Einwand er macht, kriegt er die passende Information dazu. Und es gibt einen anderen Weg, den ich in der Sales-Kette dann leite. Und der kommt zum Beispiel in einen anderen Funnel rein. So, das wäre eigentlich die Adaption an das, was er gesagt hat. Und die Technologie dahinter ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, dass aus einem Informationspool ein anderer Prozess zum Beispiel losgetreten wird und der ein anderes Scoring bekommt und eine andere Geschichte. So. Und eigentlich bin ich da ein großer Freund davon, weil das heißt ja eigentlich nichts weiter wie Customizing. Früher gab es einen Sales-Prozess, der ist so. Und jetzt durch die Adaption kriegt quasi jeder seine eigene Customer-Acquired-Journey und kriegt genau die Häppchen zugeschnitten, die er bekommt, sozusagen wie ein Maßanzug mit Initialien und sonstiges. Hätte aber lieber gerne einen Streifen da oben und da unten, ja, dann kriegst du ihn. So, und am Ende sitzt das Ding dann besser und genauso sitzt dann der Sales besser. Was wiederum für einen Uplift in der Closing-Rate sorgen könnte. Also ja, Must-Customizing wäre das der Fall. Finde ich schön. Wenn jeder seine Infos, stell dir mal vor, jeder kriegt seine Infos so, wie er sie braucht. Der eine möchte zum Beispiel das in Short das Paper haben, der andere ist ein Detail. Verliebter Mensch, der braucht ein langes Paper und der will tiefer einschreiben. Je nachdem, es gibt ja diese verschiedenen Menschentypen, die auch manchmal nach Tieren benannt werden, zum Beispiel die Hundestrategie mit verschiedenen Hundetypen. Der Pitbull, der braucht schnell, der will schnell verstehen, machen, tun und nicht ins Detail. Und andere Tiere, die wollen dann tiefer ins Detail. und wollen sich da einlesen. Stell dir mal vor, deine Webseite würde sich dynamisch so zum Beispiel anpassen an deinen Typen. Also das wären schon tolle Sachen. Customizing.
Finde ich so. Ja, gibt es, habe ich schon mal gesehen.
Mhm. Ist gut, finde ich gut. Ja.
Für gibt es da aber einen Punkt, und das ist die Granularität. Also wie hast du da bestimmte Erfahrungen damit, wie man bestimmen kann, mit welcher Granularität diese Adaptivität stattfinden sollte? Weil man kann das sehr grob machen oder man kann das sehr fein machen.
Ja, wie immer. Also da kann ich dir sofort eine Antwort raus sagen. Das beste Prinzip ist überhaupt Pareto-Prinzip. Also 20% Spielraum solltest du schon zulassen, in Anführungszeichen. Und das ist so das Minimum, was ich da setzen würde. Das Wichtige ist aber, dass du innerhalb des Prozesses bleibst. Ich kann zum Beispiel auch im Rahmen eines Verkaufsprozesses ein paar Freestyle-Elemente einbauen und ein bisschen mit dem Socializen und Talken. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ich am Ende zum Beispiel zum Abschluss komme oder die Abschlussfrage stelle. So. Und genauso, wenn der eine halt ein bisschen trockener ist, ist das Gespräch trockener oder kürzer, genauso kann man das adaptieren. Das Problem ist, wenn du too much machst, dann bist du auf einmal lost. So, und dann ist alles auch nicht mehr skalierbar. Aber eine gewisse geguidete Adaption, sozusagen, es gibt auch ein gutes Beispiel, nehmen wir das mal wieder hier, die Kleidungsindustrie, sozusagen den Maßanzug von der Stange. Du hast einen Anzug und dann ist ein Tailor vor Ort, der die letzten Absteckungen macht und das Ding super macht. Das ist ein super effizientes System, sozusagen. Wenn du es mal vergleichst, von einem von der Pike aufgemachten Anzug, geht natürlich auch, aber ist halt alles nicht so skalierbar und kommt dann in ein teures Segment. So, das hängt immer auch ein bisschen von deinem Produkt ab, aber ich würde sagen, gewisse Rahmenlinien, innerhalb dieser Rahmen kann man dann schon was machen. Aber wenn, sobald du zu weit gehst, kommst du in Gefilde, da kannst du nichts mehr machen. Aber das Gleiche ist, wenn du halt zu wenig zu starr bist, wird es auch problematisch. Mhm. Aber ich würde sagen, diese 80-20-Regel trifft da eigentlich ganz gut. Alles das, was die Systematik herhält. Nehmen wir mal zum Beispiel ein ganz kleines, konkretes Beispiel. Man kann ja zum Beispiel im CRM-System hinterlegen, wie willst du denn ansprechen mit Servus, mit Moin Moin, mit Moin, mit Guten Tag und so weiter. So, das kann ich mit ein paar Sachen machen und ein paar customizen, aber irgendwann wird es too much. Dann hast du auch zu viele Variablen und hier und das. Und also ein paar Sachen, so wie es gut tut. Weißt du, ich meine, es gibt so ein Overselling, kann ich mal ein gutes Beispiel sagen, wenn eine AI dir auf LinkedIn schreibt, dein Profil durchscannt, deine letzten 5 Posts macht, durchscannt und dir so einen Text schreibst, warum du so ein super Typ bist und schön, dass du beim letzten Mal das und das gemacht hast, nur um die Ecke zu kommen, dass man dir was verkaufen will. Das ist sehr, sehr customized anschreiben, aber das ist Overselling. Das ist dann too much, too fake. Mhm. So, also ich würde sagen, alles, was gut tut und alles, was nötig ist und dann einen kleinen Add-on, Pflicht und Kür.
Pascal, bist du noch da?
Ja.
Okay. Sehr gut.
Er denkt.
Auch nochmal eine schöne Frage, das passt sich vielleicht direkt an. Welche zukünftigen Trends siehst du bei den Akquisitionsstrategien leistungsstarker Unternehmen?
Leistungsstarker Unternehmen. Definiere leistungsstark. Zukünftig leistungsstark oder jetzt leistungsstark? Akquisestarke oder Unternehmen, die in ihrer Leistung besonders stark sind?
Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das jetzt nochmal zu definieren.
Ja, aber da kann ich dir vielleicht einen draufsetzen. Sagen wir es mal.
Wir gehen all in, Alexander. Okay, wir gehen all in.
Leistungsstarke Unternehmen würde ich dadurch definieren, dass sie ein sehr gutes Produkt haben. Und also eigentlich ein sehr gutes Match zwischen dem, was sie liefern und ihrer Zielgruppe. Die kennen ihre Zielgruppe verdammt gut und haben ein verdammt passendes Produkt und eine sehr, sehr gute Segmentierung und haben die Zielgruppen, die sich rausnehmen, genau das perfekte Fitting. Bestes Beispiel ist eigentlich einer der wertvollsten Firmen mittlerweile überhaupt, zum Beispiel LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy, weil die für jede Zielgruppe eine eigene Marke haben, egal ob das jetzt im Getränkesektor oder sonstiges ist, und die so messerscharf bedienen, ganz gecustomized, so. Und das werden auf jeden Fall die Trendsetter sein, weil derjenige ist der Beste, der den Kunden am besten versteht, prognostiziert und ihm auch was anbietet und auch in die Kundentrends hineingeht. Wenn deine Zielgruppe auf einmal TikTok-affin ist oder es kommt irgendein neues Netzwerk oder sonstiges raus und die huschen da drauf, wenn du deine Kunden liebst, sagen wir mal so, du musst deine Kunden einfach nur intensiv lieben, dann kommt das von alleine, weil dann gehst du den gleichen Weg deines Kunden, weil du willst der Kunden hier, du willst sehr nah an deinem Kunden sein. Und wenn das der Channel deines Kunden ist, dann gehst du auch in diesen Channel mit hinein. So, guck dir einfach an, was passiert bei deinem perfekten Kunden und dann wirst du auch schon sehen, was bei dir funktioniert. Das Gleiche kann man sagen wie in der Zukunftsforschung, wenn man Science-Fiction-Filme sich anschaut, weiß man, was mehr oder weniger in diese Zukunft kommt. Weil alles, was der Mensch sich vorstellen kann, kann er auch irgendwann realisieren. So, und das Gleiche gilt dann auch für deine Kunden. So, man kann ja keinen generellen Trend sagen, deswegen hätte ich ja gesagt, guck dir deine Kundentrends an. Was in deinem perfekten Kundensegment passiert. Wenn die stärker auf AI gehen oder weiter da vorwärts sind, müsstest du das wahrscheinlich auch sein. Wenn die einen anderen Gegentrend gehen, dann gehen denen. Aber tendenziell kann ich dir immer eins sagen. Jedem Trend folgt ein Gegentrend. Das heißt, eigentlich weiß ich jetzt schon wieder, was der nächste Trend ist. Ich muss nur gucken, was gerade der Trend ist und dann den Gegentrend nehmen. Wie in der Mode von Schlaghose zu Skinnyhose und so weiter. Genauso ist es im Marketing, genauso ist es in der Kundenkommunikation, weil der Mensch will ja auch Abwechslung haben. So. Guck dir an, wie Corona, lauter Videokonferenzen und sonstiges, danach ist erstmal das Thema Messen groß, persönlicher Kontakt wieder und so weiter. Und mit diesem Trend sollte man gehen und wenn man dieses Gegentrendprinzip macht, dann weiß man schon, was danach kommt und dann kann man sich schon besser vorbereiten auf den nächsten Trend. Es ist immer gut, wie bei einer Staffelübergabe, schon mal halb loszulaufen, wenn der andere sich nähert. Dann ist dieser Übergang smoother. Das würde ich sozusagen als Megatrend mitnehmen. Und ich glaube, man kommt immer mehr in diesen, sage ich mal, ehemaligen Hordentrieb-Stammessektor, dass es so Value-Webs geben wird, wo sozusagen passende Lösungen zusammen sich vernetzen in ein Ökosystem. Und da gibt es vielleicht verschiedene Ökosysteme, die sich einzelnen Kundengruppen super stark adaptiert haben, was eigentlich die perfekte Lösung ist. Wieso Clusters? Das ist auch wieder zum Thema Customizing. Und die bilden dann ein perfektes Cluster für eine perfekte Zielgruppe. Das wird, glaube ich, echt gut. Und deswegen ist das Thema Partnering, Vernetzung und dieses Veredeln von Produkten, kombinieren mit anderen Perfekten, dass du eine gesamtheitliche Lösung jemandem geben kannst. Und das muss dann auch in ein gesamtheitliches Vermarktungs- und Kommunikationskonzept reingekippt werden. Im Prinzip sind wir eigentlich schon ganz gut mit der Geschichte, die wir hier haben. Ist ja eigentlich auch so ein Trend, den da reingeht, weil dann kannst du die Leute von unterschiedlichen Ebenen und Perspektiven betreuen. Sie haben mehr oder weniger einen Ansprechpartner oder Informationskanal. Das ist schon gut. Und du schaffst Trust untereinander. Du nimmst dem Kunden diese Recherchearbeit ein wenig ab, weil du ja schon etwas Weitergehendes anbieten kannst. Das ist, glaube ich, schon ein guter Trend, ein guter Megatrend, der in naher Zukunft kommt. Neben, sage ich mal, den ökologischen und anderen Trends, auf die man natürlich auch alle reagieren muss. Außer sich ja nur die Five Forces anschauen. Porter's Five Forces gibt es immer noch. Also klassische Strukturelemente sind immer da. Mhm. So, aber ich glaube, der Megatrend ist, es sollte einfach Spaß machen. Wir sollten wieder in diese Lust-Spaß-Gesellschaft zurückkommen, wie du es gerade sagtest, von dem Hard-Selling hin zu dem eigentlich ja Soft-Selling, Consultative-Selling, hilfreich sein. So. Und das macht es für alle, glaube ich, ein bisschen interessanter und freudiger. Und dann kriegt man vielleicht auch weniger Spam und sonstige Geschichten, weil alles mehr aufeinander zugestimmt ist. Das wäre so ein Wunsch oder ein Appell in diese Richtung, dass jeder schneller erkennen kann, mit wem er spricht und was wie besser läuft.
Mhm. Ja. Da gehe ich mit. Absolut. Das hast du gut gesagt. Was war dein größter Fail in deiner Sales-Vergangenheit?
Der größte Fail? Ich glaube, man macht ja, wenn man ganz ehrlich ist, macht man Daily Fails, sozusagen. Jeden Tag ein kleiner Fail und einmal im Monat oder einmal im Quartal ein vielleicht klein bisschen größerer Fail. Der größte Fail. Also ich glaube, der größte Sales-Fail ist immer, du verlierst ja hauptsächlich gegen deine Unbekanntheit. Jeden Moment entschließen sich Leute für Lösungen oder Produkte, die vielleicht nicht so gut passen wie dein Produkt oder das, was du machst. Und das nicht ändern oder das nicht zu ändern, ist eigentlich der allergrößte Fail, sagen wir mal so. Und deswegen sollte man immer danach streben, dass man irgendwie diesen optimalen Sichtbarkeits-Kommunikationskanal irgendwie zu seiner Zielgruppe findet, weil das ist sozusagen ein Daily Fail. Und ich finde es natürlich schwierig, dann auch noch, wenn man sehr stark eingespannt ist in vielen Kundenprojekten und sonstige Geschichten und viel Produktentwicklung macht, natürlich die Kommunikation nach außen, dass du halt auch das mal zeigst, was du machst, dass du bei LinkedIn postest und solche Geschichten. Das sind so, wenn ich jetzt rückwirkend mache, hätte ich gesagt, ich hätte mehr kommunizieren müssen. Wenn ich das jemandem erzähle, was wir alles machen und was wir für Projekte und was wir da erzielt haben, das ist einfach in zu kleinem Rahmen. Ich hätte mir mehr Zeit einräumen müssen, um davon zu berichten. Genauso bestes Beispiel Sales Summit letzte Woche. Ja, ein Fail ist, ich bin noch nicht dazu gekommen, das sauber zu kommunizieren oder die Posts zu beantworten, auch von euch. Das ist so und summiert sich irgendwann auf zu einem großen Sale. Das heißt ja immer, tue Gutes und erzähle darüber. Mhm. Das ist mein persönlicher Fail. Und vielleicht, ja, das Thema, ja, was heißt schneller, ja, Skalierungsthemen. Mehr Marketing, mehr Reichweite. Ja, weil wenn du was Gutes hast, dann muss das auf dem Markt. Ja, und time is money heutzutage. Wenn du irgendwie Ambitionen hast, vielen Leuten zu helfen.
Absolut. Ich überlege gerade, was ich als größten Fail hatte.
Ja, genau. Was ist denn dein Fail?
Ich glaube, ganz am Anfang ist fast schon lustig. Ich bin ja direkt in die Selbstständigkeit gegangen und hatte meine erste, also Studium nach 2 Stunden abgebrochen. Dann habe ich eine ernährungsmedizinische Ausbildung gemacht und habe dann gedacht, hier sowas kostet die Welt, ne? Und habe dann im Fitnessstudio mich eingemietet, weil ich da so einen Drang zu der Fitnessbranche hatte und habe gedacht, so, ich biete jetzt hier alles an, was das Fitness-Ernährungsherz begehrt. Habe dann eine Ausstattung gemacht und alles, wie es so sein soll. Und habe mich dann in meinen Raum gesetzt und gewartet. und es kam keiner. Also kam keiner, stimmt nicht. Es waren ein paar Leute zum Kaffee trinken da. So, das fand ich auch super nett. Aber am Ende ist dann keiner gekommen. Also das war rückblickend, denke ich, so da bei mir da oben brannte Licht, aber es war keiner zu Hause.
Also nett ist eh. Da steckt ja eigentlich die sogenannte Wasserlochstrategie dahinter. Wenn du in der Wüste am Wasserloch sitzt und dann sozusagen wartest, bis die alle kommen. Nur wahrscheinlich saßt du nicht am Wasserloch.
Verrückt. Ich schieb's mal aufs Alter und auf diesen arroganten Übermut, den man da vielleicht noch hat. Aber das war tatsächlich eins meiner größten Learnings auch, ne? Nicht zu warten, bis der Kunde kommt, sondern da sein, wo der Kunde ist. Also das war einer der größten Fails, muss ich sagen, weil das hat mich extrem viel Geld gekostet. War eine extrem unangenehme Situation am Ende natürlich. Aber das beste Learning. Ja, man hätte sich vielleicht auch ein Buch kaufen können oder einen Coach. Ja, in dem Alter weiß man es besser.
Bin ich eigentlich auch eine gute, ja genau, wenn du jung bist und so weiter, willst du erstmal selber ausprobieren. Aber Coaching ist ein wichtiges Thema. Schon mal andere Fragen, die es gemacht haben und um Hilfe fragen.
Ja, einfach so eine andere Perspektive zu bekommen.
Shortcut. Allein eine andere Idee. Dass du einen fragst, wo soll ich mich denn, hast du mal eine Idee, wo ich mich sonst hinsetzen sollte? Oder vielleicht mal den Trainer fragen oder so, der rumläuft. Das sind auch tolle Sachen. Ne? Und wie immer, Fokus, finde ich, ist auch ein echt gutes Ding. Thema Nein sagen können und Fokus, das ist echt ein Riesending, vor allem wenn du vorwärts kommen willst und Drang hast und so weiter. Ja, das ist schon.
Also bei mir war es, ich war immer zu nett und zu viel interessiert an der Person selber. Ja. Und habe dann so viel Zeit investiert, um zuerst eine persönliche Beziehung aufzubauen, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt habe, um irgendwie noch zu identifizieren, oh, gibt es überhaupt einen Bedarf dort?
Ja, genau. Das auch geil. Oder dann auch tatsächlich den Abschluss zu suchen. Ich erinnere mich mal damals, genau, als wir da unterwegs waren, Produktshow, und wir waren so begeistert vom Produkt und der Kunde war dann auch begeistert, aber wir kamen gar nicht auf die Idee zu sagen, ja, willst du jetzt hier kaufen? Geschweige denn ein Angebot in der Hand zu haben, wo er das unterzeichnen konnte. Meine erste Messe zum Beispiel. Ich meine, ich habe dann im Nachgang verkauft, aber wo der Kunde gesagt hat, okay, super, und jetzt? Ja, also toll, ihnen gefällt es, super, ja. Das war bei der ersten. Ja, ja. Aber da waren wir ganz überrascht, dass die auf einmal ankamen und tatsächlich kaufwillig waren, weil du halt am Anfang nicht gedacht hättest, dass da einer hinkommt und direkt bei dir kauft. Der ist am Stand, du redest mit dem ein bisschen und der kauft dann. Weil ich das ja vorher nur gekannt hatte. Ja, ich meine, wir waren neu auf dem Markt, Prototypen, das war eine Riesennummer, die ersten Referenzkunden coole zu bekommen. Das war lange harte Arbeit und dann kommst du auf einmal auf eine Messe und da ist einer kaufwillig und will sofort kaufen. Da bist du erstmal so, ich schicke mir ein Angebot im Nachgang zu und dir und das. Ja, auch cool.
Sehr gut. Aber Pascal, jetzt musst du dich aber auch outen.
Genau, was war deiner? Zu lange geschwiegen.
Ich überlege schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist in der Kategorie von Katharinas Beispiel, die letzte Meile nicht zu gehen, also das Konzept zu haben, aber dann den Schritt nicht zu gehen. Ich habe vor kurzem ein Buch oder einen Artikel über Exponential Growth gelesen und das Problem von Exponential Growth ist ja, dass im Gegensatz zu linearem Wachstum die Anfangsphase flacher ist. Also du hast eine Phase, wo überhaupt nichts vorwärts geht. Und jetzt ist die Frage, ist das die Anfangsphase von einer Exponentialfunktion oder ist das einfach nur schlecht? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, das zu festzustellen. Und ich bin an der Stelle relativ schnell bei dem Punkt, es ist einfach nur schlecht und ich mache es nicht. Dann weiter. Aber ja. Es könnte falsch sein. Ich weiß es nicht.
Wie kriegt man denn das raus? Das werfe ich mal hier in unsere Elefantenrunde. Wie kriegt man denn raus, ob etwas Schlechtes oder kurz vorm Explodieren steht?
Ich sage mal was Provokantes. Ich glaube, es ist nie schlecht, weil nur die Harten kommen in den Garten. Das ist ja diese Streu vom Weizen. Wenn du es wirklich willst, dann gehst du durch dieses Tal der Tränen und findest irgendwie Lösungen und Wege, wie die es dann am Ende doch hinkriegen. Das zeigt einfach, wie sehr du es willst. Deswegen schaffen es ja auch nur wenige, weil die so hart einfach das so wollen und die finden irgendwie einen Weg, komme, was wolle. Jetzt musst du halt für dich entscheiden, in dem Falle, Pascal, willst du das weitergehen oder suchst du eine einfachere oder schnellere Lösung? Weil ich glaube, wenn jemand was wirklich will, kriegt das immer hin. Wenn du es wirklich willst, wo ein Wille, dein Weg.
Ja, es könnte ja auch immer einfach sein, dass es keinen Product-Market-Fit gibt. Also du hast einfach ein schlechtes Produkt.
Oder falsche Zielgruppe. Weil auch, sage ich mal, für vermeintlich schlechte Produkte, Abfallprodukte, werden manchmal in einer anderen Zielgruppe gehen sie durch die Decke.
Fair point, ja.
Ja, deswegen, wenn du, das ist eigentlich ganz cool, wenn du für dich, das finde ich eigentlich geil, wenn du für dich entdeckst, du kannst diesen Weg nicht weitergehen, weil du nicht die Kraft oder was auch immer oder das machst, dann fände ich schon geil, weil du hast ja Energie da reingesteckt, wenn du jemanden findest, der es weitertreiben kann oder in eine andere Ecke, wo es einen Nutzen stiftet. Das finde ich, wärst du der Sache zumindest fair. Genauso wie man sozusagen Familienunternehmen dann in die nächste Generation bringt und wenn es nicht die eigene Generation ist, aber ein anderes Modell überführt, weil du hast ja schon viel Energie und Kraft reingesteckt.
Und ja, aber tatsächlich ist ja meistens, also es gibt ja in der Welt keinen Mangel von Ideen. Es gibt ja einen Mangel von Umsetzung. Und das Problem ist ja nicht, eine Idee zu haben und dann zu sagen, ich führe sie nicht weiter und dann ist es ein unfaire, also keine unfaire Behandlung dieser Idee gegenüber, weil es ist ja schon die nächste da. Und die Frage ist halt dann in dem Wettbewerb der Ideen in meinem Kopf oder auf dem Markt, wo auch immer, wie entscheidest du, welche erfolgsversprechender ist? Also wie priorisierst du vielleicht jetzt bei dir einfach auch zwei Features in deinem Tool oder zwei Kunden oder zwei, also wie priorisierst du auf Basis von wenig Daten wahrscheinlich am Anfang in der Zeit zu sagen, okay, was ist das, was ich mache?
Ist eine gute, sehr gute Question. Da habe ich auch eine tolle Antwort darauf. Jetzt kannst du natürlich mit Rationalisierungsmodellen und sonstiges um die Ecke kommen, aber wie immer, du musst es aus dem Gefühl heraus entscheiden. Das, wo du das Gefühl sagst, dass es am ehesten ist, weil im Prinzip bist du ja ein oder der Entgründer, der Unternehmer, der Leiter von irgendwas, hat ja die meisten Informationen, das meiste Interaktion mit seiner Zielgruppe. Wenn der es nicht heraus entscheiden kann aus dem Gefühl, jemand anderes kann das für dich nicht machen. Und ich würde sagen, da, wo das Gefühl, wo die Energie am größten ist. Ganz einfach. Also entweder finanziell, weil der Kunde sagt, hey, wenn ich habe da einen Kunden, der mir das sogar bezahlen würde, oder ich habe mehrere Kunden, die mir das machen. Es ist zwar nicht 100% jetzt auf der Roadmap, aber wenn die das bezahlen und ich will es nachher sowieso umsetzen, kann ich entscheiden. Bin ich bereit, sozusagen für das Geld, was ja Energie ist, diesen Weg zu gehen? Oder habe ich eine ganz klare Vision und es weicht zu stark von der Geschichte ab, wo ich hin will? Das würde ich sagen. Aber auch da ist ja immer wieder Gefühl. Weißt du, was ich meine? Wo ich hin will, Gefühl. So, und dann kannst du gucken, wie komme ich da am schnellsten hin? So ein paar links und rechts ist immer gut. Da kommen wir auch wieder zu deinen Abweichungen, Patrick, von vorhin. Solange du das Zielbild vor Augen hast, kannst du fast jegliche Abweichung ertragen oder mitmachen, weil du den Fixpunkt hast, wo du hin willst. Dann weißt du auch, wann der nächste Haken wieder zurückzuschlagen ist. So, deswegen wegstraßen, da weiß, wo sein Ziel ist, kann auch ein paar Sachen mitmachen.
Da kann ich vielleicht noch etwas dazu sagen, Alexander. Weil in 2017 habe ich dann bei Swisscom gearbeitet gehabt und da haben wir zwei Trainingsabteilungen zusammengefügt. Daar war ich in die kleinere, in die Sales Academy und dann gab es noch eine größere für die 5000 Mitarbeiter. Und daar habe ich mir die Chance dann ergriffen, um das gemeinsam ein Team zu leiten, weil derjenige, die verantwortlich war, die ist dann krank ausgefallen. Und dann habe ich eigentlich zuerst alles mal auf die Seite geschoben, weil die waren schon einem Jahr unterwegs und noch nichts ist geliefert geworden. Dann habe ich mir ein neues Idee ausgearbeitet und das ist dann gut angekommen. Nur die Voraussetzungen, mit denen ich zu tun gehabt habe, mijn Ehe war in dem Moment kaputt. Mijn Boss hat ein paar Monaten vorher gesagt, deine Abteilung wird sich schließen, also du solltest mal etwas anderes suchen. Danke für den Hinweis übrigens. Und ja, das war eigentlich positiv gemeint, das habe ich wirklich sehr, sehr geschätzt. Und wenn ich dann diese Stelle übernommen gehabt habe, die haben mir dann gesagt, okay, du bist jetzt auf ad interim Basis. Und das Thema Lernen, alle sagen, es ist richtig und wichtig, nur keiner macht es und keiner will Geld ausgeben. Also im Grunde genommen Setup for Failure. Und für mich war das in dem Moment eigentlich das Einzigste, was in mein Leben noch sicher war. Weil auch mein Zuhause, ich musste dann wegziehen aus meiner Wohnung an einem Punkt. Bei mir war das nur das Einzigste im Kopf. Das muss einfach klappen. Und einem Jahr später waren wir so drei Viertel vom Jahr weiter. Und da haben wir schon unsere Jahreszielen erreicht gehabt. Und dann haben wir noch drei Monate gehabt. Wobei alle Leute dann mir gesagt haben, am Anfang vom Jahr, deine Zielsetzungen, die sind viel zu hoch. Und was eigentlich so der Fazit vom Ganzen war, ist, in mijn kop gab es überhaupt keine bedanken, dass wir, oder keine gedanken, werden wir erfolgreich oder nicht. Nein, wir werden erfolgreich als team, punkt. Wenn ich dann schaue, was mir dann so alles auf den Weg hingeschmissen worden ist, also ich musste pro Woche zweimal eine Nuklearbombe entschärfen, danke. Einfach von Leuten, die diese Innovation, die ich in Unternehmen reingebracht habe, einfach nicht haben wollte, aus irgendeinem Grund. Und jemand hat mir mal gesagt, das war in so ein Leadership Coaching Zirkel, müssten wir einander beschreiben. Die haben mir gesagt, ja, du bist wie ein englischer Waffenhund, mit immer so den Gewehr in der Hand, und da gibt es nur einen Weg, und das ist vorwärts und zu Victory. Und wenn mich so beschrieben hat, dann habe ich gedacht, ja, eigentlich stimmt das schon mit, wie das so in meinem Kopf ist. Weil mir gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, ein Failure daraus zu machen. Das war für mich wirklich eine Überlebungssituation, wo es keinen anderen Weg gibt. Die Punkte, die du erwähnt hast, da kann ich aus der Erfahrung, die ich gemacht habe damit, sehr gut nachvollziehen und predigen. Vielleicht ist das für andere anders, aber ja.
Da hast du übrigens was Gutes gesagt. Ich war mal auf der Bits and Pretzels, da war der Arnie dort, Arnold Schwarzenegger, und der hat auch was Spannendes gesagt. There is no plan B. The minute you spend any energy on plan B, you're setting up for failure. So, und da gibt es auch die Geschichte, wer war das, der Gute, der seine Schiffe hat verbrannt, war das, der an der Insel
Columbus
gelandet. Ja, war Columbus, genau.
Oder ja.
Na, ich weiß nicht, wer das war. Die sind gelandet auf der Insel und haben ihre Schiffe als allererstes verbrannt. Das heißt, es gibt nur einen Weg nach vorne. Kein Zurück. So. Und wie gesagt, wie der Arnie das schon gesagt hat, jeder Gedanke an Plan B, so hart das klingt, bringt dich um diesen Prozentpunkt, den du Gedanken hast, ab von A. Und it's all in your mind, Mindset. Deswegen auch vielleicht das Thema, wenn du was wirklich willst oder es gar nicht anders kannst, dann geht das. Dann geht das. Ja, immer an sich glauben.
Das ist irgendwie eine schöne Message, weil wir haben ja auch die Situation, dass wir, ich sag mal, Wissensriesen sind und Umsetzungszwerge. So, ne? Also die wenigsten, das, was Pascal ja auch schon gesagt hat, es mangelt nicht an Ideen oder an Wissen, sondern es mangelt ja an Umsetzung. Also ist dann der Rückschluss, das gebe ich gerne an alle nochmal, dass es in der Masse gesehen zu wenig Leidenschaft, Durchhaltevermögen, mit Sicherheit auch Fleiß und Disziplin gibt. Also sind wir gerne lieber faul, oder was ist da der Rückschluss? Oder haben wir Angst vor Erfolg? Was meint ihr?
Oh, eine Menge. Ich glaube, es fehlt ein bisschen, also Nummer eins, wie du gerade sagst, eine Mischung. Mut, Disziplin, Begeisterungsfähigkeit, weil du brauchst eine Menge Begeisterung für etwas, Leidenschaft. Also das heißt, du bist bereit zu leiden für etwas, um dahin zu kommen. Und guck mal, bei uns in der Gesellschaft ist natürlich auch Wegwerfgesellschaft, alles schnell hier, wenn was nicht passt, wegschmeißen, sei es eine Ehe oder sei es das oder sei es irgendwas, was ich gerade gekauft habe, billig, neu. Das sind natürlich alles so Makro-Trends, die dann irgendwo auch bei dir landen. Informationsgiganten, Wissensgiganten, aber Umsetzer? Oh, da hilft nur eins, werde zum Umsetzer. Den Umsetzern gehört die Welt. Den Umsetzern gehört zumindest die Umsätze. Vielleicht ist das ein Motivationsspruch, den man sich am besten übers Bett schreibt. Und lieber unvollkommen begonnen als perfekt gezögert. Weil es ändert sich sowieso, das ist das Allerbeste zum Thema Strategie. Es gibt ja von Clausewitz Bücher darüber. In dem Moment, wo der erste Pfeil fliegt oder was auch immer losgeht, ändert sich sowieso diese Strategie. Also das heißt, bring was auf den Markt raus und dann guck und adaptier. Hab dein Ziel vor Augen, aber wie du dir jetzt genau im Detail hinkommst, hab das Ziel glasklar und einen groben Plan und go. Eigentlich as fast as you can. Da kommen wir auch wieder zum Thema, den Umsetzern gehört die Welt, weil wer mehr umsetzt, hat mehr Learnings, hat mehr erreicht, hat mehr gemacht und so weiter. Und dann nehmen wir unsere Amazon, die bis zu 1000 Tests am Tag durchlaufen lassen.
Also so ein bisschen dein Aufruf zu mehr Mut, zum Experimentieren, losgehen, immer weitergehen. Da werden wir auch einen passenden Experten zu haben, das kann ich jetzt schon mal anteasern, der André Morris, der hat sich genau auf diese Art und Weise spezialisiert, da bin ich schon sehr gespannt. Ich würde gerne noch eine Frage in den Raum werfen. Habt ihr Bock?
Eine, her damit.
Was sind die häufigsten Missverständnisse über das Kundenengagement in der Akquisitionsphase.
Ah, jo, geil. Es gibt doch diesen guten Spruch da von wegen, ja, wie geht der nochmal? Ja, ich habe heute auch super Gespräche gehabt. Und dann sagt der andere, ja, ich habe auch nichts verkauft. Naja, wenn ein, ja, ich meine, es heißt ja, wenn ein Kunde sagt, ja, sieht gut aus oder finde ich toll oder whatever, dass man dann schon sofort denkt, hey, der findet das toll und hat das gekauft und sonstiges. In diesem Engagement, also wie immer, kaufmännisches Vorsichtsprinzip ist da am besten. Das heißt, 80-20 sozusagen, geht davon aus, dass es nur 20% von dem entspricht, was es eigentlich, der muss dann schon sagen, ich bin voll geflasht. Also da darf es gerne ein bisschen mehr sein und auf der Gegenseite, auf der Empfehlungsseite ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist gut, wenn er muss schon diese Kaufinteresse, was kostet das? Das ist das erste, das muss er schon mal fragen. Was kostet das und wann kann ich das haben? Zum Beispiel. Das wäre schon gut. Aber das ist echt so ein Missverständnis.
Ja, total. Und ich glaube, wir haben ja auch, Patrick, in unserem Vortrag auch so ein bisschen den Leitsatz gehabt, ein Like ist kein Verkauf.
Ja, genau. Das zeigt genau.
Verwechselt man nämlich sehr, sehr oft. Also Menschen sagen, sie finden etwas toll, aber verhalten sich am Ende komplett anders. Also das ist, hast du absolut recht. Wichtiger Punkt.
Bei euch im Vortrag, für die Zuhörer, jetzt muss man vielleicht ganz kurz erklären, ist so Science beats Reality, als ihr das Persona-Beispiel gemacht habt und das hat auf einmal King Charles und Ozzy Osbourne die gleichen Persona-Daten. So, das fand ich mega eye-opening. Das fand ich echt cool, dass das die gleichen Persona-Typen sind, aber garantiert wahrscheinlich nicht dieselben Käuferprodukte für die Käufertypen für die meisten. Ja. Behavioral. Sehr cool.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt. Genau, diese Fehleinschätzung, ne? Der, ja, das muss man sich auch, finde ich, immer wieder vor Augen führen. Also, ja. Hast du noch ein weiteres Missverständnis?
Kundenseitiges Missverständnis.
Ein Missverständnis über das Kundenengagement.
Also das eine
war. Also ein Klassiker hätte ich noch übrigens. Das ist dieses, ich platziere das mal im Unternehmen und man hat das Gefühl, okay, der Kunde läuft jetzt los für einen und macht es schon.
Also ich habe das wirklich auch schon erlebt, auch bei uns gerade. Es ist echt cool, dass du Lead-Kunden hast, die echt rumlaufen und mehr oder weniger hausieren damit gehen. Das geht. Aber dann müssen die schon Begeisterte, die kommen genau zum Punkt, hast du super gesagt, das muss ein begeisterter Kunde sein, der schon gekauft hat. Ein Kunde ist ja nur einer, der gekauft hat. Der andere nicht. Und das mit dem Platzieren finde ich schon gut. Ich nehme das mal mit und platziere. Bin ich auch schon hinterhergelaufen, habe gedacht, super cool. Und dann habe ich mich bei dem wieder gemeldet und schon platziert. Und was hat ihr Chef dazu gesagt und so weiter. Ja, also das ist auch sehr gutes Missverständnis. Das ist echt gut. Es kann natürlich auch die anderen Missverständnisse auf der anderen Seite sein, dass der Kunde die Leistung ganz anders wahrnimmt, als sie eigentlich wirklich ist. Das sind auch sehr, sehr spannende Geschichten. Ja.
Ach so, dass der Kunde überengagiert ist und dann am Ende enttäuscht ist. Du hast vollkommen recht, die Perspektive gibt es ja auch noch.
Ja, natürlich. Oder wir haben auch Kunden, die in Anführungszeichen, was heißt liebevoll drängeln. Ja? Die haben dann auf den Kauf gedrückt und dann, warum steht das morgen nicht da? Ist auch spitze.
Stimmt, hast du total recht. Ja,
die stehen dann mit dem ganzen Team parat und sagen, ja, wo ist es denn jetzt hier?
Wo ist das beim Produkt?
Ja, weil es gibt halt solche und solche, aber das muss man halt irgendwie, aber das sind immer nur Fehler, die dann kleine Mini-Elefanten, die man aufnehmen kann als Feedback und in den Prozess einbauen kann. Zum Beispiel ganz klare Onboarding, du hast jetzt gekauft, du kriegst jetzt eine Termineinladung, da kannst du den Onboarding-Termin ziehen. Und dann kriegst du eine Liste, dass du siehst genau, was alles zu tun ist. Das sind alles Erweiterungen, Verfeinerungen und so weiter. Deswegen, man kann ja aus jedem Missverständnis, oh mein Gott, die sind toll. Eigentlich ist ein Missverständnis ein Verständnis. Ein Verständnis des Missverständnisses sozusagen. Und das ist echt toll, wenn man daraus was macht. Und das, ich würde sagen, immer alles mit offenen Armen aufnehmen. Aufnehmen, für sich reflektieren und dann gucken, was man da Spannendes draus machen kann.
Das ist eine super schöne Eigenschaft. Und ich muss sagen, Alexander, so habe ich dich auch kennengelernt im persönlichen Gespräch. Finde ich sehr bewundernswert. dieses mit Feedback, ja, gib her, schnell, brauche ich, ja, finde ich gut. Also diese Eigenschaft, auch Dinge zu nehmen, um sie zu verbessern und sogar dankbar dafür zu sein. Also das finde ich, ist eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft. Und auch, ja, da freue ich mich total, dass du allein schon diese Eigenschaft hier mit herbringst in unsere Elefantenrunde.
Das ihr Lieben, übrigens, das muss ich auch noch schnell als Motivator sagen. Andererseits ist es auch geil, wenn man gutes Kundenfeedback kriegt, wenn einer das wertschätzt und so weiter. Das ist so ein geiler Motivator und Treiber, der diesen ganzen manchmal Leidensweg angenehmer und toller macht. Deswegen interagiert mit euren Kunden, holt euch sowohl, das ist nur positives, auch Kritik ist kostenloses Consulting und das andere ist kostenlose Motivation. Also du gewinnst immer. Wer fragt, der führt. So, und ich frage jetzt, ob wir diese Runde auch so toll fandet wie ihr, damit wir sozusagen ab in den Tag der Arbeit rutschen können. Das ist übrigens der Tag der gedanklichen Arbeit. Da kann man mal inne ruhen lassen und sich weitere Ideen sozusagen zurechtrücken. Oder sich der Elefanten bewusst werden.
Sehr gut. Ihr Lieben, habt ihr noch was zum Abschluss? Patrick, Pascal.
Ich nicht, danke. Aber ich freue mich tatsächlich auf morgen und auf den Tag der Gedanken.
Ja, sehr gut, sehr gut. Lass den Elefant für dich arbeiten, das finde ich gut. Ich wollte mal ein ganz großes Lob sagen, toll, was ihr hier initiiert habt und danke, dass ich mit dabei sein kann. Das ist echt schon eine tolle Bereicherung in der Runde, in den Gesprächen. Finde ich auch ein super Format. Ich bin auch mega gespannt auf ein Feedback von jemandem, der das sieht oder hört oder ob wir da vielleicht mal was helfen können, ob der mal sich die Elefanten erklären lassen will oder selber mal gechallenged werden will, da würde ich mich super freuen. Also weiter so. Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Echt toll. Kriegen wir dann nochmal Elefantengeräusch so zum Abschluss? The time is up. Yes, top. Top, top, top. Cool.
Sehr gut.
Bis hoffentlich Patrick, ganz, ganz was? Bald.
Ja, eigentlich nur noch so eine Gedanke. Weil das, was du gesagt hast, Alexander, dass eigentlich so jedes Art von Feedback oder Kritik ein Geschenk ist. Ich bin völlig bei dir. Ich glaube, was für viele Leute sehr, sehr schwierig damit ist, ist der persönliche Stolz, die da vielleicht verletzt werd, auf die eine Seite. Auf die andere Seite auch von, wenn ich Kritik bekomme, werde ich vielleicht nicht mehr professionell gleich wahrgenommen, als dass alles genau richtig wäre. Und in Zeiten, in denen wir heute leben, ich meine, wo es so viele Verunsicherungen gibt, ist das nicht immer einfach. Vor allem nicht, wenn man schon sieht, es gibt ganz viele Änderungen innerhalb von Unternehmen, es gibt hier mal wieder eine Reorganisation und dort. Und wenn ich dann so zurückdenke an einen meiner Teams, den ich geführt habe, wo ich dann auch mit einem sehr disruptiven Idee reingekommen bin und und einer der Mitarbeiter, die schon seit vielen Jahren dabei war, hat mir dann gesagt, ja, okay, ich bin ausgebildet in das und das und jetzt braucht es mich nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, ja doch, wir brauchen dich weiterhin und auch deine Fähigkeiten, nur auf einen anderen Art. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ich die Zuhörer gerne mitgeben möchte, unsere Fähigkeiten, die sind weiterhin wichtig. Nur wie wir sie anwenden und einsetzen, das ändert sich. Und ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, ja, dann kann es eine ganz spannende Zeit werden, weil es wird sicherlich tausenden von Chancen geben für alle.
Absolut. Wie mit deinen Fingern. Da kannst du einen Stift nehmen und kannst 10 Wörter die Minute schreiben oder auf einer Tastatur 200 Wörter. Da hast du immer noch deinen Finger.
Genau.
Ein anderes Tool. Und es gibt immer noch Stiftmacher, die besonders edle Stifte machen. Also es gibt immer noch Stifte. Von daher, tolles Statement.
Tolles Statement, tolles Schlusswort. Ihr Lieben,
auf in die Umwelt.
Es war eine schöne Runde. Es war wirklich eine schöne Elefantenrunde. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Alexander.
Sehr, sehr gerne.
Und wir sehen uns in 2 Wochen.
Bis dann.
So hier, wieder auf diesem Kanal. Danke.
Schönen Abend euch.
Tschüss. Ja.